Aber jetzt möchte ich gerne zu unserer nächsten Referentin überleiten. Das ist die Maria Dolores Rode. Sie promoviert gerade zum Thema Flüchtlinge in Thüringen, ist angestellte Ärztin im ökumenischen Krankenhaus, Mühlhaus, sie sagt gleich nochmal was dazu, und in der Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem ist sie als ehrenamtliche Ärztin in der Erstaufnahmeeinrichtung in Mühlhausen, oder sie hat dort gearbeitet. Ja, herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf, würde mich selber gerne nochmal vorstellen. Der Name stimmte schon, ich bin momentan wieder zurück im Ökumenischen Heinrich-Klinikum in Mühlhausen. Das kennen viele von Ihnen vielleicht als Klinikum für Neurologie und Psychiatrie. Die Besonderheit an unserer Klinik war, dass wir im August letzten Jahres Betreiber einer Erstaufnahmeeinrichtung in Mühlhausen wurden. Und deshalb war ich nicht ehrenamtlich da, sondern hauptberuflich. Und ich würde ganz gern noch einen kurzen Abriss geben, wie das alles so zustande gekommen ist. Ich hoffe, Sie hatten bisher ganz, ganz viel Spaß und wünsche schon mal jetzt für den weiteren Nachmittag viel Erfolg und noch weiter viel Freude. Sie sehen hier auf dem Bild das Gelände von der Görmer-Kaserne in Mühlhausen. Ich weiß nicht, inwiefern Ihnen das bekannt ist. Das Ökumenische Heinrich-Klinikum suchte händeringend nach Platz, wo es viele Leute unterbringen könnte, und da bot sich diese alte verlassene Militärkaserne an. Im August 2015, in den ersten 10 Tagen, waren 680 Flüchtlinge für Thüringen angemeldet. Und nachdem die Erstaufnahmeeinrichtungen in Gera und in Suhl komplett überfüllt waren, so auch Eisenberg, machte man sich Gedanken, wo es mit den Leuten weiterhin gehen sollte. Da setzten sich der Aufsichtsrat des Ökumenischen Heinrich-Klinikums, die Kirche und viele Ehrenamtliche zusammen und machten das Gelände der Görmer-Kaserne aus. Block 4 der Görmer-Kaserne wurde angemietet und es wurde innerhalb von 5 Tagen versucht, alle sanitären Einrichtungen herzurichten. Und dann war es auch schon so, dass der Katastrophenschutz 100 Feldbetten lieferte. Und diese, das, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das sind so Militärbetten, die man einfach zusammensteckt, die wurden in einem Schnelltempo aufgebaut, und am 19.08. standen dann die ersten 50 Flüchtlinge mit einem Bus vor Block 4 in der Görmer-Kaserne. Es waren ungefähr 20 Leute freiwilliges Personal dort. Wir hatten auch so erste Hilfe-Packages, so mit ein paar Handtüchern, mit was zu trinken und mit Duschbad. Das bekam jeder in die Hand gedrückt. Das Zimmer wurde zugewiesen und so kamen wir zu unseren ersten 50 Flüchtlingen. Am 21., ganz kurz, ich muss nochmal zurück, am 21. August rief mich die Frau Dr. Schött, das ist die Projektleiterin der ERE in Mühlhausen, an und fragte: Maria, könntest du nicht mal ein paar Erstuntersuchungen machen? Habe ich gesagt, na freilich, komme ich runter, mache ich. Und so blieb ich dann dort bis Ende des Jahres 2015. Am 20.08., im Prinzip nachdem die Flüchtlinge schon da waren, unterschrieb das ÖHK erst den Betreibervertrag, mietete dann noch ein paar andere Nebengebäude dazu, sodass wir die Flüchtlinge separiert in ein Gebäude bringen konnten, wo es die Mahlzeiten gab, oder draußen waren Exerzierplätze, wo die Kinder spielen konnten. Und wir haben angefangen, ja, das hört sich bitter an, aber es ist ein großes Gelände. Wir hatten ganz, ganz viele Spenden mit Rollern, mit Bällen, mit Federballschlägern, allem. Die haben viel, viel Platz gehabt. Es ist nicht befahren gewesen. Die sind dort auch das erste Mal zur Ruhe gekommen. Ich sehe gerade an der Reaktion, was mich sehr, sehr freut: wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie mich. Lassen Sie uns das Ganze interaktiv gestalten, denn eine Stunde Frontalvortrag wird schwierig. Also sofort fragen. Da freue ich mich sehr drüber, wenn Sie Bemerkungen haben. Ich glaube, wir können hier nur voneinander profitieren. Es ging dann damit weiter, angefangen haben wir im Prinzip mit einer Krankenschwester und mit mir. Wir standen vor 2 leeren Zimmern, die ungefähr jeweils 14 bis 15 Quadratmeter groß waren, und haben dann aus dem ÖHK alle ausgemusterten Möbel und Dinge bekommen, die man jetzt hätte da reinstellen können. Wir haben geputzt, wir haben Schränke zusammengebaut, sodass wir so eine Grundausstattung hatten. Und am 24.08. waren dann auf einmal 144 Flüchtlinge bei uns und ganz klar auch schon der Auftrag, die Erstuntersuchung bei den Flüchtlingen vorzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt bekamen wir regelmäßig irgendwelche Papiere in die Hand gedrückt. Lesen Sie doch mal, was so eine Erstuntersuchung mit sich bringt oder was man machen muss. Da musste man noch viele andere Dinge organisieren. Es blieb spannend. Am 13.09. war die Bewohnerzahl schon auf 512 gestiegen. Das heißt, wir hatten Block 5. Es sind fünf Blöcke auf diesem Kasernengelände, wo man drin die Soldaten untergebracht hatte. Wir hatten Block 5 schon dazu gemietet. Und am 2.10. waren wir bereits bei 815 Leuten. Da hatte ich dann aber schon mehr Personal. Ich stand noch alleine da. Aber in drei Schichten waren 12 Krankenschwestern und Altenpfleger da. Wir hatten ja auch ganz klar einen Versorgungsauftrag dahingehend, dass vor Ort 24 Stunden rund um die Uhr diese ganzen Leute versorgt worden sind. Sie müssen sich das so vorstellen, das waren nicht Leute, die schon irgendwo mal beim BAMF waren und komplett mit medizinischen Unterlagen da standen, gut Deutsch sprachen, sondern da kamen Busse. Und nichts weiter. Manchmal stand noch auf dem Cockpit im Bus in einem Pappkarton ein paar Patientenunterlagen, manchmal auch nicht. Manchmal kamen so Röntgenbefunde drei Wochen später, manchmal auch erst der Anruf, könnte eine Tuberkulose sein. Ab da war es auch spannend, aber wir haben uns durchgeschlagen. Wir haben versucht dann, diesen ganzen Gegebenheiten so gut wie möglich gerecht zu werden und hatten das so aufgeteilt, dass wir am Morgen die Erstuntersuchungen gemacht haben und am Nachmittag die Hausarzt-Sprechstunde, also ich habe die gemacht. Es war ganz einfach so, die Leute, je nachdem, welche Fluchtart die hinter sich hatten, wenn die sehr viel gelaufen sind, haben wir sehr viele offene Wunden, Verletzungen gesehen oder aber die waren ausgezehrt, die waren müde, fertig, sodass es sich nicht nur darauf beschränken konnte, Erstuntersuchungen zu machen, nämlich im Prinzip das Röntgenbild, die körperliche Untersuchung und die Stuhlprobe, sondern wir mussten auch ganz, ganz schnell den Leuten mit ihren Beschwerden gerecht werden. Parallel, oder ich sage nochmal ganz, ganz kurz eine Sache dazu, die Sprache war ein großes Problem. Wir hatten das Glück, wir hatten viele ehrenamtliche Leute, die einfach auf der Matte standen und sagten, ich spreche Arabisch, ich spreche Serbisch, wir helfen, wir bleiben. Und dann hatten wir das Glück, wir hatten einen Sprachgenie aus Fulda, der sprach tatsächlich 7 Sprachen und der durfte mir auch nicht mehr von der Seite weichen. Das war eine unendliche Erleichterung. Nach und nach kamen dann diese Anamnesebögen oder diese Fragebögen, um zu fragen, chronische Erkrankungen, akute Symptome, auch vom Thüringer Landesverbraucheramt oder vom Verwaltungsreferat zu uns übersetzt in die verschiedenen Sprachen, sodass es zunehmend einfacher wurde. Aber Sie können sich vielleicht immer noch vorstellen, wenn jemand jetzt akute Blinddarmbeschwerden hat, dann kann er mir das mit einem Fragebogen, wo er drei Kreuze gemacht hat, nicht sagen. Natürlich kann ich auf dem Bauch rumtasten und kriege eine Reaktion, aber trotzdem, wenn ich eine Krankenhauseinweisung organisiere, dann sollte ich schon ankündigen, was da kommt, wie schnell ist Handlungsbedarf oder Notwendigkeit geboten. Die Infrastruktur, die wir uns schaffen mussten, Sie wissen wahrscheinlich alle, dass die Leute, die zum ersten Mal nach Deutschland kommen, die noch keinen Termin beim BAMF hatten, die haben keine Krankenversicherungskarte. So dass wir dann, ich bin ja nur Psychiater, ich habe so ein bisschen Allgemeinmedizin mitgemacht, musste aber auch zu Gynäkologen, ich musste auch zu Zahnärzten, ich musste zu ganz vielen anderen verschiedenen Fachrichtungen überweisen. Aber die sagten dann auch mal ganz kurz, sind aber keine Kassenpatienten, wir haben keinen Behandlungsauftrag. Und ab da wurde es dann auch schwierig, Leute ins Boot zu holen, zu denen wir verteilen und schicken durften. Gab es teilweise böse Auseinandersetzungen. Es gab Notärzte, die zu uns in die ERE gekommen sind, die wörtlich gesagt haben, wir nehmen das Kind nicht mit, das verpestet unsere Station. Und dann musste man sich mit den Leuten weiter rumärgern. Was meinen Sie, wie begeistert die Leitstelle war, wenn ich anrief und sagte, Tuberkuloseverdacht, ich brauche jetzt bitte einen Krankentransport nach Gera ins Waldklinikum. Ich glaube, Ende des Jahres hatten die so eine Dartscheibe mit meinem Bild aufgehangen und immer wenn ich anrief, dann flogen die Pfeile, sodass ich dann irgendwann ganz froh war, als ich meinen Namen wieder wechseln durfte. So, die Gesetzesgrundlagen der Gesundheitsversorgung, weiß ich nicht, inwiefern die heute Morgen schon behandelt worden sind. Das Asylgesetz fordert ja im Prinzip, dass alle Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, hier, verpflichtet sind, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme des Brustkorbes über sich ergehen zu lassen, zum Ausschluss einer akuten, übertragungswürdigen Tuberkulose. Des Weiteren mussten wir eine körperliche Untersuchung machen, im Prinzip die Erhebung noch der bestehenden Krankheiten, der Medikamente, die genommen wurden. Und bis Ende November 2015 war es auch bindend, dass jeder, sowohl Mann, Frau als auch Kinder, eine Stuhlprobe abgaben, um zu untersuchen auf 4 verschiedene Erreger. Das waren so die gefürchtetsten Durchfallerreger. Das hat man dann aber nach November, also Anfang Dezember, auch komplett wieder abgeschafft, weil man gesehen hat, zum einen diese Gemeinschaftsunterkünfte. Stellen Sie sich vor, in einem Obi-Supermarkt leben 200 Leute aufeinander, die alle benutzen fast 3 oder 4 verschiedene, das geht gar nicht. Also da kommen die nicht mit dieser Durchfallerkrankung, sondern die gabeln sich die da erst auf. Dann hieß es immer Antibiotikum geben, haben wir gemacht. Haben sie aber nicht genommen. Die Kinder, die das Antibiotikum schlucken sollten, das war bitter, das war eine große Tablette. Die Kinder konnten das gar nicht schlucken, weil es nämlich zu groß war zum Schlucken und weil es bitter war. Und wir hatten dann ab einem gewissen Punkt, wenn sie 800 Leute in der Erstaufnahmeeinrichtung haben, können sie nicht mehr kontrollieren, wer da jeden Tag seine 2 Tabletten schluckt oder nicht. Ich glaube, das ist dann auch zurückgemeldet worden an die zuständigen Behörden und dann hat man das im Prinzip auch eingestellt. Nichtsdestotrotz war es so, wir hatten zuerst, habe ich auf das Labor vom Ökumenischen Heinrich-Klinikum komplett zurückgegriffen, bis ich dann mal einen ganz lieben Kontakt hatte zum TLV und Bad Langensalza, also für alle Leute, denen sowas vielleicht noch bevorsteht. Das Land Thüringen stellt alle Laboruntersuchungen, alle Utensilien, im Prinzip diese ganzen Röhrchen, das Abnahmebesteck, alles bereit. Muss man sich nur an die wenden und dann kriegt man das komplette Equipment geliefert, schickt seine Proben da auch wieder hin, die melden auch sofort an die Gesundheit, wenn irgendwas auffällig ist, geht alles seinen geregelten Gang und erspart viel Arbeit, inklusive Kurierdienst und allem. Das weitere Gesetz, von dem Sie wahrscheinlich schon gehört haben, ist das Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist das, nachdem wir behandeln dürfen, wenn akute Schmerzzustände, Akutsymptome, wenn Krankenhauseinweisung, wenn Zahnarzt, wenn alles notwendig ist. Aber auch das unterliegt Einschränkungen. Und darum plädiere ich auch jetzt hier nochmal ganz laut für eine Gesundheitskarte, womit jeder losgehen kann zu dem Arzt, der in dem Moment benötigt wird, keine Zeit verloren geht und es ist einfach unkomplizierter. Insbesondere nochmal auch ein Augenmerk auf die werdenden Mütter und Wöchnerinnen. Hier ist die Frühbetreuung, die rauszufiltern, zum Gynäkologen zu schicken, gehe ich aber später auch nochmal drauf ein. Ganz, ganz wichtig, mehrere Studien in Europa, Dänemark und Schweden haben gezeigt, auch die haben ja mit Migranten zu tun und die sehen die Mütter, Gesundheit, aber erst in einem relativ späten Stadium, also wenn das Kind so im 5. und 6. Monat ist, aber Sie wissen vielleicht selber aus Erfahrung, das sind die Monate, in denen man bestimmte Krankheiten oder Sachen, die so früh auftreten, schon ausfiltern kann und gegebenenfalls auch eine Entscheidungsmöglichkeit noch hat. Sind zu den Gesetzen erstmal noch irgendwelche Fragen? Sie kennen sie. Wenn die neuen Mitbürger im Prinzip dann schon auf die Landkreise verteilt sind, dann ist dieser berühmte Schein vom Sozialamt immer das, nach was die Ärzte fragen, aufgrund dessen, die dann behandeln dürfen, die Zahnärzte und so weiter und so fort. Für jeden stationären Aufenthalt, zum Beispiel auch in der Psychiatrie, gerade wenn es um Traumabelastung geht, muss ein Schein gebracht werden, dass vom Sozialamt die Behandlung genehmigt ist über 2 oder 3 Wochen. Und das ist einfach das, warum ich sage, bitte eine Gesundheitskarte. Wie abwertend ist denn das, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Depressiver oder jemand, der wirklich was Schlimmes erlebt hat, aufraffe, losgehe, irgendwo stehe und dann nicht aufgenommen werden kann, weil ich irgendeinen Schein vom Sozialamt nicht dabei habe. Das erspart wirklich viel, viel Ärger und Belastung bei den Patienten und auch bei allen anderen involvierten Leuten. Genau. Also, die Bestandteile der Erstuntersuchung bei allen Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, sind eine Anamneseerhebung. Das heißt, ich frage den Patienten, welche Krankheiten hat er, welche Medikamente hat er, welche Voroperationen sind gelaufen und dokumentiere das alles auf einem Bogen, der vom Landesverwaltungsreferat zur Verfügung gestellt wird. Fertige diesem Patienten am besten noch eine Karteikarte mit an, wenn nichts da ist, dass gesammelte Unterlagen zum Weiterbehandler, zum Amtsarzt oder zum Allgemeinmediziner, wer auch immer irgendwann in der Verantwortung steht, gegeben werden können. Insbesondere auch der Befund des Röntgenbildes. dann ich habe das mir irgendwann so angewöhnt, ich habe ganz, ganz viele, Sie wissen vielleicht, dass viele dieser Flüchtlinge sind ja junge Leute, junge Frauen, die sind frisch verheiratet, Anfang 20, die kennen ihren Körper vielleicht noch nicht ganz so gut und die wissen auch nicht, wann die schwanger sind oder nicht. Und bevor ich irgendjemandem einen Röntgen-Thorax auf den Leib brenne, also das ist eine Röntgenbelastung, habe ich mir angewöhnt, Schwangerschaftstests zu machen, wenn es nicht klar war, dass diese Frauen nicht schwanger waren. Einfach zum Schutz der Mutter und des Babys. Ich habe auch andere Dinge gesehen, habe auch Kinder gesehen mit 14 Jahren, die geröntgt waren. Das soll bitte so nicht sein. Also die Röntgenindikation ab dem 15. Lebensjahr bei allen Frauen, die nicht schwanger sind, bei Schwangerschaft oder unter 15 wegen dem Wachstum, nein. Ja? Die Röntgenaufnahme dient ja dem Ausschluss der akuten Tuberkulose. Und wenn ich die Röntgenaufnahme nicht machen kann, dann kann ich zum Beispiel entweder über einen Tuberkulin-Hauttest oder aber über einen Quantiferon-Bluttest genau das gleiche aussagen, nämlich ansteckend, nicht ansteckend, belastend oder nicht. Der Quantiferon-Bluttest ist etwas, was in den normalen Kliniken teilweise auch schon vorhanden ist. Ich habe es so gemacht, ich habe mir ein Röhrchen liefern lassen, weil natürlich bei manchen auch die Blutentnahme schwierig war. Das ist alles nach Bad Langensalza ins Labor gegangen. Die haben sofort angerufen, wenn irgendwas auffällig war und dann konnte man auch ganz, ganz schnell reagieren. Diese Stuhlprobe, da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, dass die im Dezember 2015 weggefallen ist. Und was auch noch die Aufgabe der Erstaufnahmelager waren, zu gucken, sind diese Leute geimpft. Ich habe bereits im September letzten Jahres schon mal gesagt, ich wünsche mir, dass die Grippeschutzimpfung für diese Gemeinschaftsunterkünfte, für Baumärkte, für Erstaufnahmeeinrichtungen bindend ist. Weil Sie können sich vorstellen, wo so viele Leute aufeinander sind, da ist, verbreitet sich das schnell. Und wenn man die Strapazen der Flucht hinter sich hat, dann ist man anfälliger und dann ist die Grippe richtig ausgeprägt und teilweise mit Krankenhausaufenthalten verbandelt. Wir haben dann auch geimpft, also insofern die Impfstoffe vorhanden waren. Die sind nämlich dann irgendwann Mitte September, Oktober letzten Jahres rar geworden. Bei den Babys gibt man 5- bis 6-fach Kombinationen von Impfstoffen, die waren nicht mehr da, sodass wir dann mit dem gearbeitet haben, was vorhanden war, 4-fach, 5-fach Impfungen, das dokumentiert haben und dann auch immer im Prinzip die Amtsärzte oder wer die mit abgeholt hat, denen gesagt haben, hier muss nachgeimpft werden, das ist wichtig. Und ich glaube, auch den Kindern, die hier ankommen, sollte der bestmögliche Schutz, ich weiß nicht, wie fern Impfgegner hier drin sind, angetragen werden oder dass die Möglichkeit haben, genauso gut ins Leben zu starten, wie im Prinzip die Kinder in Deutschland auch. Irgendwelche Fragen bis dahin? Bin ich zu schnell? Sie dürfen mir was sagen.
Alles gut?
Gut. So, dann kommt so ein bisschen was Spezielles. Wir sind ja heute eine Fachtagung für Frauengesundheit und zwar die Erstuntersuchung bei Frauen. Sie können sich vorstellen, dass wenn die Frauen mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu uns gekommen sind, die mussten mit mir Vorlieb nehmen, da war kein Mann, da wurde das nicht so schwierig, aber wenn zum Beispiel ein Krankenpfleger da war, ist der rausgegangen. Also das heißt, das Unkomplizierteste war wirklich, die Frau wird von einer weiblichen Ärztin untersucht. Wir hatten, das habe ich vorhin draußen schon erzählt, einen Notfall, wo wir eine Patientin gynäkologisch stationär haben aufnehmen lassen. Leider in einem kleinen Krankenhaus Richtung Mühlhausen, da war dann im Bereitschaftsdienst nur ein Gynäkologe, ein Mann da und die ist zurückgegangen in die EAE, die hat sich nicht behandeln lassen, ist bei uns kollabiert, bewusstlos geworden und dann musste er sie behandeln, weil er, also das ist dann einfach lebensnotwendig. Das ist schwierig und das sollte man auch immer auf dem Schirm haben, wenn man diese Arzttermine plant, Frau zu Frau, Mann zu Mann. Ich hatte auch einen Imam, der hat nicht geduldet, dass ich ihn anfasse, weil ich halt auch nur eine Frau war und dann habe ich es auch einfach gelassen. Dann, was wir auch sehr oft gesehen haben, waren, dass die Ehefrauen in Begleitung ihrer Männer kamen und der Mann mir das Anliegen der Frau vortrug. Sie stand daneben, schaute beschämt zur Seite und er erzählte mir über ihre Beschwerden. Dann gab ich ein Medikament mit oder gegebenenfalls eine Salbe, was auch immer, erklärte es dem Mann, sodass er das dann mit seiner Frau in 4 Wänden nochmal besprechen konnte und ihr sagen konnte, wie sie nun die Salbe anzuwenden hatte oder nicht. Das finde ich schwierig, finde es auch kontraproduktiv und würde mir wünschen, weil ich es auch einfach anders gesehen habe. Zum Beispiel die Frauen, die ohne ihre Männer kamen, nur mit Kindern, die sind richtig in die Selbstfürsorge gegangen. Die standen in der Woche ein, zweimal bei mir, die haben ihre Anliegen mit uns geteilt. Ich glaube, das ist auch eine Form der Kontaktaufnahme. Wenn ich komme und sage, mir tut was weh und werde schon mal gut behandelt, dann komme ich das nächste Mal wieder und kann vielleicht beim dritten oder vierten Mal auch sagen, nicht so gutes Thema, aber ich bin vielleicht vergewaltigt worden, ich brauche Hilfe. Das ist Beziehungsaufnahme, das ist Beziehungsangebot, das müssen wir auch immer auf dem Schirm haben. Da ist ganz viel Fingerspitzengefühl und Langsamkeit notwendig, aber es funktioniert gut. Die Mütter nehmen sich zurück, das muss man sagen. Wenn eine Frau kam mit 4, 5 Kindern, hat die als allererstes die Probleme der Kinder berichtet, dass die versorgt waren und sie hat sich zurückgehalten. Wenn ihr auch noch was wehgetan hat, wenn der Mann vielleicht noch dabei war und mehr klagte als die Frauen gehen unter. Also wenn man es schafft, die nochmal separat einzubestellen oder eine Kinderbetreuung zu organisieren, ist das sehr, sehr förderlich. Wir haben das auch gesehen, dass die Frauen sich weigerten. Wir hatten das so organisiert, die ganzen Röntgenbilder wurden bei uns oben in der Klinik gemacht. Also die mussten einmal durch Halbmühlhausen mit dem Transport fahren zum Röntgen und die Frauen sind nicht mitgefahren, obwohl diese Röntgenaufnahme bindend ist, weil die Kinder nicht versorgt waren. Ja? Die wollten die nicht alleine lassen. Also haben wir irgendwann in jedem Block ein Spielzimmer gehabt. Wir haben ja unendlich viele Stofftiere, alles geschenkt bekommen, hatten eine Erzieherin drinne sitzen. Die Mamas konnten ihre Kinder bei uns lassen. Die waren für 1, 2 Stunden gut versorgt. Die sind zum Röntgen gegangen oder wo auch immer sie hin mussten. Und dann ist das gelaufen. Das gleiche ist, wenn Sie eine Mama stationär aufnehmen lassen. Rooming in ist auch noch nicht so ganz verbreitet. Muss man gucken, darf das Kind mit? Wie viele Kinder sind das? Was passiert mit den Kindern dann, wenn die Mama im Krankenhaus ist? Ich habe gesehen, dass die Behandlungen frühzeitig abgebrochen worden sind, was kontraproduktiv ist, weil es dazu führt, dass eventuellerweise ein zweiter Behandlungsgang notwendig wird. Wir müssen im Vorfeld denken, nicht nachrennen, sondern alles minutiös und gut planen und dann funktioniert das auch. Ne? Das ist eine Bitte und das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Ich habe wirklich viele, viele Freunde, die auch Kopftuch tragen und das Thema ist auch heikel. Bei einer körperlichen Untersuchung ist es sowieso so, dass jeder Patient, der zu einem Arzt kommt, einmal komplett entkleidet werden sollte, um ihn von oben bis unten anzuschauen. Und wir hatten ja auch die Aufgabe zum Beispiel zu gucken, ob Krätzebefall vorlag. Die Frauen müssen sich auch komplett ausziehen, also nicht alles auf, kann man auch etagenweise machen, auch das Kopftuch runter. Sie müssen gucken, ob da blaue Flecken sind. Das Thema ist unangenehm, ich weiß das, aber nur wer hinguckt, der registriert und kann reagieren, sonst geht's unter. Das heißt nicht, dass in Deutschland nicht auch Männer sind, die ihre Frauen vermöbeln. Es ist überall ähnlich, aber gerade in dem Kontext, man schreckt so ein bisschen zurück vielleicht wegen dem Kopftuch, weil es ja doch ein religiöses Symbol ist. Aber bitte Vorsicht, Aufmerksamkeit, einmal entkleiden lassen. Da sind manchmal ganz, ganz hübsche Frauen drunter.
Ja.
So, nochmal vielleicht zur Differenzierung bei den Kindern. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei Kindern unter 15 Jahren kein Röntgenbild, sondern der Bluttest oder aber der Tuberkulin-Hauttest zum Ausschluss der akuten Tuberkulose. Wir hatten mit dem Tuberkulin-Hauttest, das habe ich gesagt, das Serum war auch Mitte letzten Jahres komplett vergriffen, sodass man das gar nicht mehr prüfen konnte und ich dann auch übergegangen bin wirklich zum Bluttest. Es gab keine andere Möglichkeit und die Aussage auch für die Zivilbevölkerung ist ja doch wichtig. Das Problem mit den Kindern, die keine Nadeln mögen, das kennen vielleicht viele von Ihnen, wenn das Kind zum Hausarzt oder zum Kinderarzt muss und Blut abgenommen werden soll, dann wird es unter Umständen laut. Deshalb gibt es jetzt eine Sonderfolie, wie besticht man kleine Patienten? Das ist die Schwester, die Aktivistin der ersten Stunde, die hier quasi unendlich viel Energie investiert hat und das alles richtig gut strukturiert hat. Und hier oben, hier, da müssen Sie hingucken. Kuscheltiere, Lutscher und Gummibärchen. Wir hatten erst die ganz normalen kleinen Haribo-Tütchen, bis dann mein Dolmetscher das Sprachwunder sagte, nee Maria, Schweine-Gelatine. So, und dann ging es mit Veggie. Ne? Aber lief. Ist auch ein ganz, ganz prima Test, wenn die Mütter mit ihren Kindern kommen und sagen, ach, meinem Kind, dem geht's so schlecht, das isst nicht mehr und das trinkt nicht mehr. Und dann hatte ich immer so einen Schrank, da waren Schokolade, Salzstangen, Zwieback, Gummibärchen. Wenn das Kind das gegessen hat, keine Gefahr im Verzug, mitgeben, lief. Wenn nicht, dann musste man sich kümmern. Und Was man auch noch bekommen hat, wir haben ja viele, viele so kleine Geschenke bekommen, irgendwie aus Apotheken und so weiter, Seifenblasen. Seifenblasen funktionieren sehr, sehr gut. Und dann lassen die Kinder das auch über sich ergehen. Es gibt noch so Salben, die man auf die Handrücken machen kann, die machen das so ein bisschen taub, die heißt Emla-Salbe. Wartet man so 15 Minuten und dann kann man sehr, sehr gut Blut abnehmen. Die Kinder am besten auch ohne Weißkittel, das ist auch so ein bisschen phobisch verankert. Aber wenn man die einmal positiv überzeugt hat und gut beschenkt und bestochen hat, kommen die wieder. Und dann ab dann macht's auch Spaß. Hier nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, der Tuberkulin-Hauttest, das ist eine kleine Spritze und da injiziert man das Serum meistens an den Unterarmen, liest das nach 72 Stunden ab. Wenn sich eine verdickte Erhabenheit gebildet hat, dann zeigt das, das ist eine positive Reaktion, zeigt aber noch nicht, ist der vielleicht mal in den 70er Jahren vielleicht gegen Tuberkulose geimpft worden, da wurde ja noch ganz wild geimpft, oder aber ist das eine frische Infektion, ist es eine latente? Da ist es auch noch nicht so ganz gegessen. Deshalb haben wir hier mit dem Lithium-Heparin-Röhrchen gearbeitet. Wir haben eine Monovette abgenommen, ein Blutröhrchen ins Labor geschickt und wussten dann sicher, okay, aktiv Tuberkulose oder keine Gefahr im Verzug. Dann ist vorhin schon gesagt, ja.
Hatten wir ja vorhin schon. Ich spreche vielleicht zu laut. Ich wollte nochmal den Hinweis geben, also was bei was ich mal wichtig finde bei Menschen, die gefoltert worden sind, vor allen Dingen mit chirurgischen Instrumenten,
ja,
dass man da besonders sensibel bei der Untersuchung ist. Also dann kann halt, ne, weil das jetzt so auch lustig dargestellt worden ist mit den Kindern, ne, und dem Blutschauen und so, da kriegt man die Kinder gut. Aber gerade bei schwerst traumatisierten, bei Folteropfern, die aufgrund von, ja, also mit irgendwie den Instrumentarien gefoltert worden sind, da muss man natürlich sehr sensibel sein bei den medizinischen Untersuchungen. Das wollte ich einfach nur noch mal.
Das ist ein guter Punkt, genau. Ich habe in der Zeit in der ERI über 2000 Leute untersucht und dann aus diesen Daten, davon waren etwa ein Drittel Frauen, ergeben sich im Prinzip folgende Behandlungsbedürfnisse. Ich habe es mal gelistet, es ist jetzt nur für meine Einrichtung im Prinzip aussagekräftig. Das, was wir statistisch am meisten gesehen haben, war bei den Frauen der gynäkologische Behandlungsbedarf, urologischer Behandlungsbedarf, hausärztlich, zahnärztlich und psychiatrisch. Das kann aber, jetzt werden ganz viele vielleicht aufschreien und sagen, huh, aber mit den Traumata und so weiter und so fort, es hat einen Grund, warum ich das zum Schluss gesetzt habe. Da sage ich dann auch nochmal was dazu. So, und das war dann die Situation nochmal mit dem Notarzt, der bei uns auf der Matte stand und dann fragte man sich ja, wer zahlt denn das und wer hat dann eine Gesundheitskarte mit? Und da muss man sehr gut argumentieren, dass man die Leute auch mitbekommt. Sie werden nicht immer mit Verständnis rechnen können, wenn sie mit Migranten arbeiten. Ich wünsche Ihnen allen dabei ein dickes Fell. Es ist eine Arbeit, die unendlich Spaß macht, aber es wird noch eine Weile dauern, bis das alles gesellschaftspolitisch auch so anerkannt ist, dass es genauso komplikationslos läuft wie bei einem deutschen Bewohner. Ja? Rippenspreizer, das sind gute Comics, kann man viel lachen. So, gynäkologisch. Wir haben gesehen, diese jungen Frauen, die schwanger waren, die nichts davon wussten. Unsere erste Aufgabe, wir hatten Schnelltests vor Ort und wenn der positiv war, haben wir beim Gynäkologen einen Termin gemacht, haben die Frauen dorthin überwiesen, dass der nochmal einen Sono macht, sagen konnte, in welcher Woche, wie bei einer deutschen Frau einen Mutterpass angelegt hat und dann habe ich meistens auch schon diesen Konsilschein zurückbekommen, wo drauf gestanden ist, welche Blutuntersuchungen noch zu folgen haben. Sie wissen, wenn eine Frau im OP mit einem Kaiserschnitt entbindet, kann es sein, wenn die viel Blut verliert oder so, dass eine Konserve notwendig ist und dann müssen bestimmte Sachen davor laufen, die haben wir dann auch gemacht und wenn die auch lange genug bei uns in Behandlung waren, haben wir auch, ist ja vom Monat, also im fünften Monat ist nochmal ein großer Ultraschall mit Nackentransparenzmessung, haben wir versucht, diese Dinge auch zu organisieren. Des Weiteren habe ich jeder Frau, die schwanger war, Fembion, diese Vitamine, Omega-3-Fettsäuren in die Hand gedrückt. Ganz einfach, weil wir unendlich viele Eisenmangel, Vitamin-B12-Mangel, Anämien gesehen haben. Und diese jungen Frauen, wenn die in irgendeinem Baumarkt gewohnt haben zuvor, können Sie sich vorstellen, dass die vielleicht nicht besonders gut ernährt waren. Es gibt auch eine große Studie zum Flüchtlingscamp in Jordanien und auch da war die Anämie im Prinzip bei den Kindern und bei den Müttern führend als Ausdruck einer einer Mangelernährung. Obwohl viele Lunchpakete oder Care-Pakete zur Verfügung gestellt worden sind, sind die halt an die Männer gegangen oder so verteilt, dass die Frauen sich wieder zurückgenommen haben. Was auch ein Thema war, war, was war, wenn die Frau das Kind nicht wollte. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist jetzt nicht so ausgelegt, dass primär eine Schwangerschaftsunterbrechung gezahlt wird. Da musste man gut argumentieren oder sich mit dem Gynäkologen gut stellen. Sie können sich vorstellen, wenn eine junge Frau, ich habe jetzt eine vor Augen, 24 Jahre alt, hatte schon 4 Kinder, war vergewaltigt worden, hatte sich vom Mann getrennt, war aber trotzdem zum Schluss von ihm noch vergewaltigt worden, wollte das Kind nicht. Die startet in Deutschland eine komplett ungewisse Zukunft. Die wollte kein 5. Kind, die wollte vielleicht mal arbeiten oder irgendwie nochmal auch was anderes machen, außer Kinder beaufsichtigen. Da mussten wir dieses Thema auch nochmal mit dem Gynäkologen diskutieren und da wurde dann die Schwangerschaft, der Abbruch auch finanziert und konnte auch laufen. Auch diese Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung, auch wenn vielleicht hier Gegner sind von Schwangerschaftsunterbrechungen, genau das gleiche Recht für alle, auch für diese Frauen.
Ja. Eine Frage dazu, haben Sie Frauen gesehen, die länger als 14 Wochen schwanger waren, sogenannte Spätschwanger schon zum Abbruch? Und wo haben Sie die hingewiesen, wenn Sie sie gesehen haben, für den Schwangerschaftsabbruch? Haben Sie Möglichkeiten hier in Thüringen, wo die den Schwangerschaftsabbruch
Nein.
bekommen können?
Also wir haben die bei uns ganz normal ins Krankenhaus überwiesen, aber da haben sich manche Ärzte auch quer. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo die abbrechen sollen. Wahrscheinlich eher im Großraum Berlin. Was ich aber gesehen habe, waren dann Frauen, die es versucht haben, selber herbeizuführen. Und das waren sehr unschöne Ergebnisse. Was wir auch ganz viel gesehen haben, waren Frauen, die dann in irgendeinem Camp oder irgendwo in Griechenland oder irgendwo die Interruptio hatten, kamen dann mit einem völlig vereiterten Unterleib hier an und dann hieß es erstmal Antibiotika und hinlegen und gucken, dass die durchkommt. Also das ist das, was wir dann gesehen haben. Und was wir auch gesehen haben, zum Beispiel diese Kaiserschnittnarben, die total vereitert waren, ja, weil die einfach weitergelaufen sind. Die Frauen, die Mütter, Frauen sind ein ganz, ganz sensibles Thema, muss man ein Auge drauf haben. Schwangere Frauen, Mütter nach Entbindung, die nehmen diese Termine nicht wahr. Die haben nicht die Möglichkeit. Die werden von einem Camp ins nächste geschoben oder verteilt und ehe die dann wieder die Möglichkeit haben, zu einem Arzt zu kommen, ist die Zeit einfach um. Also, wenn man sowas sieht und sich annehmen möchte, bitte nehmen Sie sich dieser Sachen an. Ja.
Ich habe aber erlebt, in Thüringen wird das, glaube ich, übernommen, wenn die zur Beratung vorher gehen. Das muss ja alles.
Ja, genau.
Und dann wird das vom Land übernommen.
Genau. Ja. Also die gehen. Ja. Also die Kollegin oder die Dame stellt gerade die Frage, wie ist das? Da muss ja, bevor die Schwangerschaftsunterbrechung ansteht, erstmal eine Beratung durch einen Gynäkologen, glaube ich, stattfinden. Wenn der das gemacht hat und die Frau den Wunsch weiterhin äußert, die Schwangerschaftsunterbrechung durchführen zu lassen, dann kann man sie dahin überweisen, wo das gemacht wird. Und gezahlt wird es in dem Fall, wenn die Duldung noch nicht da ist, vom Landesverwaltungsreferat. Aber diese Schritte, die auch bei einer deutschen Frau notwendig sind mit der Beratung, mit dem Termin, sind auch da notwendig. Das stimmt. Einfach so geht nicht.
Familie oder einer ähnlichen Organisation muss sich
einhaken. Aber ich glaube, wir haben nachher noch im Workshop einen Gynäkologen. Ich glaube, der kann da ganz, ganz differenziert Angaben machen. Ich glaube, das sind Sie. Ja, genau. Was wir noch sehr, sehr viel gesehen haben, sind im Prinzip Entzündungen der Gebärmutter und des Unterleibes, dann Mykosen, das sind auch bei Deutsch, also das heißt so Pilzerkrankungen, das ist auch bei einer deutschen Frau relativ häufig so. Sie müssen sich das auch so vorstellen, in einer Gemeinschaftsunterkunft, wenn viele Frauen sich ein Badezimmer, eine Dusche teilen müssen oder auch eine Toilette, gehen die natürlich nicht so gerne duschen. Die haben Angst, das ist unangenehm, das würde wahrscheinlich der Hälfte der Frauen in diesem Raum genauso gehen und dann können halt bestimmte Erreger und Keime schneller wachsen. Die sind dann zu uns gekommen, haben ganz normal keine Stehensalbe oder wenn es halt schlimme Befunde waren, sind die zum Gynäkologen gegangen. Das ist ganz normal, genauso wie bei den anderen Frauen in Deutschland auch. Was ich noch anmerken möchte, und das ist etwas, was mich sehr, sehr ärgert, weil wir damit dann irgendwann Probleme bekommen werden. In Afghanistan, in Syrien, in Nordafrika ist es lege artis, also da gibt der gute Arzt sofort Antibiotika. Ja, also wenn die bei mir rausgegangen sind mit einer Grippe und hatten nicht ihre Packung Antibiotika dabei, dann war ich eine dumme Ärztin. Das Problem ist nur irgendwann, wir haben jetzt schon mit Resistenzen zu kämpfen, irgendwann wirken diese ganzen Antibiotika nicht mehr. Und was man auch nicht wusste war, ein Antibiotikum wirkt wenn eine bakterielle Infektion da ist, wenn eine Grippe da ist, das ist ein Virus, brauche ich kein Antibiotikum zu geben, insofern sich nicht irgendwas Bakterielles obendrauf gesetzt hat. Also empfiehlt es sich auch immer, noch so ein paar andere Sachen im Schrank zu haben, sei es jetzt Aspirin plus C, Ibuprofen gegen Kopfschmerzen, sei es Sinopret, sei es irgendwie Promotin. Diese Dinge haben auch geholfen. Zwar mit Zähneknirschen, aber sie haben geholfen. Hat dann 4-5 Tage länger gedauert, aber hat funktioniert. So, dann zu den urologischen Problemen, die wir gesehen haben. Das lag tatsächlich daran, ich habe hier den Harnwegsinfekt aufgeführt. Aufgrund der gemeinschaftlichen Benutzung der sanitären Anlagen haben die Frauen es vermieden, auch gerade alleinreisende Frauen, nachts auf die Toilette zu gehen. Die hatten Angst, wenn sie über lange Flure gehen mussten. Und die Türen waren ja zum Teil auch nicht abschließbar, dass da irgendwas passiert. Also haben die Trinkmenge reduziert. Das ist der optimale Nährboden für eine Blasenentzündung. Und schon standen sie dann bei mir und hatten wirklich Probleme beim Wasserlassen. Dann musste man sagen, also natürlich das Einzige, was wirklich gut hilft, ist 2-3 Liter pro Tag zu trinken. Blasen-Nierentee hatte ich alles im Schrank, haben sie dann auch mitgemacht. Aber das ist wieder etwas, was man bedenken muss bei Gemeinschaftsunterkünften. Die sanitären Anlagen sind ganz oft der Ursprung des Übels. Wenn die Frauen sich abends nicht trauen, alleine auf die Toilette zu gehen, vielleicht organisieren, dass sie in Begleitung gehen können, das sind so Basics. Die hatten Angst, weil natürlich auch viele alleinreisende junge Männer mit dabei waren, dass ihnen auch noch andere Sachen passieren. Das müsste man sicherstellen, um im Prinzip den Gesundheitszustand auch gut aufrechterhalten zu können. Nierenbeckenentzündung, ich weiß nicht, wer sowas schon mal hatte, das tut auch schön weh, es braucht man auch ein Antibiotikum. Wir hatten die Möglichkeit, Ustixe bei uns vor Ort zu machen, so aus der Dose, diese Streifen, diese Teststreifen, die sie reinhängen. Wenn mal noch eine größere Entzündung mit viel Fieber da war, haben wir zum Urologen überwiesen, dass der mal einen Schall macht. Bei Kindern manchmal gab es Fehlbildungen, da haben die dann auch mal mit Kontrastmittel gearbeitet, um zu gucken, dass die Abflusswege alle regelrecht waren. Also der Urologe war im guten Kontakt zu uns oder wir zu ihm. An der Stelle ist es jetzt zwar was Männliches, aber ich sage es trotzdem, was wir bei den Männern ganz, ganz viel gesehen haben. Die ersten 3 Male habe ich viel Wind gemacht, weil ich dachte, es wäre eine Hodentorsion. War es aber nicht, sondern es sind Mikrothrombosen in den Blutgefäßen, die den Hodensack versorgen. Und ich denke, ich habe so ein bisschen gelesen, dass viele Knien durch die Gebetszeiten führt dazu, dass die Männer, die aus den Ländern kommen, wo viel gebetet wird im Knien, eher zu diesen Thrombosen neigen. Dann haben wir die ein paar Mal zum Urologen geschickt, zum Schallen, der hat das dargestellt, ist keine akute Lebensgefahr. Sowas mal im Hinterkopf haben, ich habe das auch noch nicht gehört. Das ist der einzige männliche Ausflug. Dann die Nierenkolik. Ich weiß nicht, hatte jemand von Ihnen schon mal eine Nierenkolik? Noch nicht? Das tut sau weh. Das ist ein Stein. Unsere Harnleiter sind sehr, sehr klein und sehr, sehr eng. Und dieser Stein verlegt den Weg. Hier ist ein Bild, das mittlere Bild, so sieht ein Harnwegs oder ein Nierenstein im Elektronenrastermikroskop auf. Der hat ganz, ganz spitze, scharfe Kanten. Wenn der in einem Harnleiter steckt und nicht abwärts geht, dann tut das so, so weh, man kann nicht mehr stehen. Das heißt, man macht sofort eine Schmerzmittelgabe, am besten eine Nadel legen, irgendein Schmerzmittel intravenös rein und dann ab ins Krankenhaus, müssen gegebenenfalls zertrümmert werden. Das darf man dem Notarzt rufen. Also da muss der kommen, es geht nicht anders. So, zum Thema Urologie noch Fragen.
Ja, vielleicht eine Bemerkung. Es gibt einige Herkunftsländer in Afrika, wo das Tradition ist, wenig zu trinken. Ja. A, auch wenn Frauen zugenäht sind, dass das dann einfach deswegen man das vermeidet, oft zur Toilette zu gehen oder aus anderen Gründen. Auf jeden Fall, da ist eine ganz hohe Steinfrequenz, eine Nierensteinfrequenz dort in solchen Ländern.
Das ist sehr gut, dass Sie das Thema nochmal anbringen, also Genitalverstümmelung. Das ist wirklich, wer es schon mal gesehen hat, ich weiß noch nicht, wer es gesehen hat, es ist schlimm, weil für alle Leute, wenn mal ein Interventionsbedarf da ist, also sprich, man müsste mal einen Katheter legen, irgendwie im Rahmen einer Operation oder was auch immer, das ist schlimm. Also man kriegt es nicht rein, es tut den Frauen sehr, sehr weh und der Punkt, den er gesagt hat, ist wirklich wichtig. Die trinken nicht, die möchten nicht auf die Toilette gehen, die können das nicht so einfach und da müssen sie auch immer damit rechnen, dass im Prinzip in den aufsteigenden Harnwegen Infektionen da sind, aber auch untenrum. Also das ist der Grund, wo man dann auch nochmal zum Gynäkologen überweisen kann und eine Weiterbehandlung anleiern kann. Ich glaube, okay. Darf ich dann gleich Ihren Namen noch wissen? Dann kündige Sie sich schon mal. Herr Zerm, also da müssen Sie dann hin. So, hausärztliche Probleme, die wir gesehen haben. Die Patienten kamen von den Fluchten. Bootsflüchtlinge werden gezwungen, alle Medikamente, die sie regulär einnehmen, wegzuschmeißen. Das heißt, die kommen zu mir mit dem Asthma, haben kein Asthmaspray mehr. Die kommen mit dem Blutdruck, der entgleist ist, mit einem Diabetes, wo kein Insulin, keine oralen Medikamente mehr da sind. Sie fangen bei null an. Was ganz häufig passiert, sie kriegen eine große Plastiktüte. Da sind dann ganz, ganz viele Blister von verschiedensten Medikamenten in den verschiedensten Sprachen gelabelt drin. Und dann können sie anfangen zu suchen und sich zusammenreiben, sie können es auch lassen, es gleich wegschmeißen. Sie wissen ja im Prinzip nicht, wie lange das noch haltbar ist und so weiter. Wir haben angefangen mit Blutzuckereinstellungen, mit Blutdruckeinstellungen, mit Gichtbehandlungen, mit Bronchitis, Pneumonie, Grippebehandlungen. Das war das, was wir vor Ort alles gemacht haben. Und auch oberflächliche Verletzungen, also durch diese langen Wanderschaften. Was wir viel gesehen haben, waren Abszesse. Also das, was bei uns vielleicht aufgrund der guten hygienischen Bedingungen gar nicht mehr so verbreitet ist, ein Bizepsabszess, also das ist so eine eitrige Ansammlung im Muskel, den gibt es bei uns so ganz, ganz selten und der muss dann auch rausgeschnitten werden. Bei, jetzt muss ich doch nochmal auf die Männer, diese Haarwurzelabszedierungen, also die sind da sehr, sehr verbreitet und da müsste man dann auch unbedingt zum Chirurgen überweisen, weil das dauert lange, ehe so eine Sanierung abgeschlossen ist. Ich bitte nochmal, diese ganzen, wenn ich Medikamenteneinstellungen vornehme, die Dokumentation und Weitergabe an den weiterbehandelnden Kollegen ist essentiell, sonst fängt jeder von vorne an. Die Mitteilung der Röntgenbefunde ist essentiell, weil sonst schreckt sich jedes Gesundheitsamt hoch und sagt, oh Gott, hat er jetzt was, hat er jetzt was nicht, die anderen trauen sich nicht, die zu behandeln. Das ist alles sehr, sehr unangenehm. Zahnschmerzen. Ja. Wir haben Gebisse gesehen, da konnte man sich fürchten. Also es gab Menschen, die waren noch nie in ihrem Leben beim Zahnarzt, die hatten wirklich super Zähne und dann gab es auch Leute, da war alles schwarz. Gerade Kinder, also ich habe noch nie so viele Kinder gesehen, die so schwarze Zähne hatten, die haben ständig irgendeinen Lutscher oder irgendwas im Mund gehabt oder sich die Zähne nicht geputzt. Wir hatten das Glück, dass wir ehrenamtliche Zahnärzte bekommen haben, die sind zu uns in die EAE gekommen. Ich habe mir dann an verschiedenen Tagen Kinder eingeladen und die haben denen erstmal gezeigt, wie putze ich mir die Zähne. Die Anwendung von Zahnseide und dann auch die Aufklärung darüber, dass wir in Deutschland regelmäßig zum Zahnarzt gehen müssen, um im Prinzip, wenn wir Zahnersatz brauchen, da auch eine Deckung des Umfanges zu erhalten. Wir haben bei akutem Zahnschmerz zum Zahnarzt überwiesen. Hier ist es allerdings so, der darf die Schmerzbehandlung machen, darf den Zahn auch aufbohren, dürfte auch eine Wurzelkanalbehandlung machen, aber das Röntgenbild dazu darf er nicht machen. Der Leistungskatalog der Zahnärzte, ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, meine Zahnärztin hat es mir nur letzte Woche erzählt, der ist so kontraproduktiv und so eingeschränkt, dass so viele Folgebehandlungen notwendig werden. Da sind bei jungen Leuten Zähne gezogen worden, wo jeder von uns eine ganz normale Füllung bekommen hätte und das ist ärgerlich. Sie wissen, was Zahnersatz kostet und es ist nicht notwendig, einen normalen, gesunden Zahn zu ziehen, bloß weil er ein bisschen Karies hat. Und deshalb nochmal der Appell für die Gesundheitskarte. Kann nicht sein, dass wir uns die Probleme selber machen. Eine Zahnersatz mit einem Implantat oder eine Brücke, sonst was, das kostet über 1000 Euro. Und hier produziere ich das. Ne? Und auch das Röntgenbild. Wenn irgendeine Entzündung im Kiefer ist, na klar, brauche ich ein Röntgenbild. Ich muss ja gucken, was da los ist. Warum darf ich das da nicht machen? Also die sind alle, die Zahnärzte werden dann anfangen, gegen zu regulieren und diese Leute nicht mehr zu behandeln. Insgesamt mit den Terminen hat sich immer so ein bisschen als Problem erwiesen, wenn man die Leute oder die Patienten nicht hingefahren hat und sichergestellt hat, dass die zu dem verabredeten Termin auch dastanden. Rein kulturell ist es ja so, dass häufig in den Nachmittagsstunden der Tag dort erst losgeht, sodass der 9 Uhr morgens Zahnarzttermin nicht so gern gesehen war. Wir waren allerdings froh, wenn wir überhaupt einen Termin bekommen haben. So, bitte begleiten Sie die Patienten, schauen Sie, dass sie da auch hingehen, sonst kriegen wir wieder Ärger mit den mitbehandelnden Ärzten. Ne? Zahnersatz hatte ich schon gesagt, die Patienten waren auch sehr, sehr ungehalten. Die kommen ja auch mit bestimmten Erwartungshaltungen nach Deutschland. Ja? Manche kommen, die wissen, die haben schlechte Zähne. Ich habe den Zahnarzttermin gemacht, weil Kariesbehandlung oder tatsächlich mein Zahn raus musste. Und die sind dann aber hingegangen, haben dem Zahnarzt erzählt, ich möchte gerne Veneers an den Frontzähnen. Also so wird es dann halt auch schwierig. Die denken, dass viel mehr geleistet und angeboten wird, als es momentan tatsächlich der Fall ist. Und das kann dann wiederum auf alle Leute, die im Behandlungsprozess integriert sind, zurückfallen. Das sorgt auch für Unverständnis. Ich habe ein Beispiel, wo ein Vater kam mit einem kleinen Jungen, der hatte einen Geburtstrauma, der konnte nicht laufen. Die Muskulatur in den Beinen war wirklich ganz, ganz, also gar nicht vorhanden. Auch die Innervation durch die Nerven war nicht da. Der ist nach Deutschland gekommen, weil er Beine haben wollte, weil er laufen können wollte. Das wird er nie haben, weil auch das kriegen wir hier in Deutschland nicht hin. Oder aber die kommen und möchten eine Brille. Das ist nicht im Asylbewerberleistungspaket drinne. Man muss die Leute vertrösten. Und das wiederum, das führt dazu, dass die Leute ungehalten werden. Muss man sich auch immer bewusst drüber sein. Man kriegt auch teilweise viel zurück und das muss man gut im Team besprechen, um es dazulassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. So, das große Thema Psychiatrie, Traumata, Depressionen und so weiter. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, unser erstes Problem war tatsächlich bei Leuten, die eine psychiatrische Erkrankung hatten. Ich erinnere mich an eine Patientin, die war bipolar manisch. Der hatte man auf der Bootsflucht auch alle Medikamente weggenommen. Die hat in meinem Wartezimmer erstmal ihren Mann verhauen. Und das hat die ein paar Mal gemacht, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, die hat ja eine Erkrankung und braucht ihre Medikamente. Eigentlich eine Einstellung mit den Medikamenten bitte unter stationären Bedingungen, denn die machen Nebenwirkungen am Herzen. Und man sollte versuchen, so 2 bis 3 Wochen da mal mit einzuplanen und organisiert zu bekommen, weil auch immer wieder Laboruntersuchungen notwendig werden. Am häufigsten, und ich denke, das wissen wir alle hier im Raum, sind die posttraumatischen Belastungsstörungen. Jetzt werden Sie vielleicht enttäuscht sein, wenn ich sage, ich sehe die Erstaufnahmeeinrichtungen und auch die Obi-Baumärkte oder sonstige Locations, wo die Leute initial untergebracht wurden, nicht als optimale Behandlungspunkte. Denn wenn ich nicht weiß, ob ich in Deutschland bleiben kann oder morgen wieder abgeschoben werde, wovon ich meinen Lebensunterhalt bezahle und so weiter und so fort, werde ich nie ein so optimales Behandlungsergebnis erzielen, als wenn die äußere Struktur einfach tragfähig und auch vorhanden ist. Das Problem ist auch, dass in diesen Ländern eine psychiatrische Erkrankung, genauso wie bei uns in Deutschland, noch teilweise ein Stigma ist. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der kam aus dem Irak, der sprach sehr, sehr gut Englisch. Das war jemand, der für eine große internationale Ölfirma gearbeitet hat, der war suizidal. Familie war bei einem Bombenangriff komplett ums Leben gekommen. Er hat sich dann selber nach Deutschland durchgeschlagen, saß dann vor mir. Ich hatte immer noch eine Psychologin stundenweise mit in der ERE. Sowohl ihr als auch mir hat er gesagt, ich sehe keinen Grund mehr in diesem Leben. Ich habe keine Familie, ich weiß nicht wofür. Nach unseren Gesichtspunkten ist er suizidal und muss behandelt werden. Und gegebenenfalls auch gegen seinen Willen. Ich habe dann die Einweisung bei mir auf die akute Aufnahmestation in die Klinik gemacht und es war für ihn ein Weltuntergang. Ja? Er ist jetzt psychisch krank, es kann ja alles nicht sein. Also die kommen keineswegs fröhlich und gerne freiwillig in eine psychiatrische Klinik. Das nächste, was ich mal bei der Datenzusammenstellung gemacht habe, ich habe mal Fragebögen, validierte Fragebögen aus der Psychiatrie genommen, um zu screenen auf Angst- und Panikstörungen, auf Zwangsstörungen, auf PTBS. Auch wenn sie den guten Dolmetscher dabei sitzen hatten, die werden nicht ehrlich antworten. Diese Tools sind nicht unbedingt geeignet dazu, um diese ganzen Leute zu screenen. Und dann werden wir noch ein weiteres Problem haben. Diese Menschen sind zum Teil anders sozialisiert als wir, ja. Und wenn ich mit meinen europäischen Therapiemöglichkeiten ankomme, muss es nicht heißen, dass es unbedingt auch funktioniert. Wenn ganz klar ist, der Mann ist das dominante Glied in dieser Familie, wird die Frau natürlich wenig tun, um sich gegen ihn zu stellen, wenn er sie schlägt oder wenn irgendwie die Lebensbedingungen für sie schwierig sind. Wir müssen uns sehr dringend überlegen, wie wir diese Patienten in Zukunft gut behandeln sollen. Mit den gängigen Therapiekonzepten sind wir meiner Meinung, das ist nur meine Meinung nach, vielleicht zum Scheitern verurteilt. Wir haben die Angststörungen, haben wir sehr, sehr viel gesehen. Die sind entstanden zum Beispiel auf den Fluchten, wenn sie auf einem Boot sind und nicht wissen, ob sie da lebend wieder runterkommen. Das Schlimmste, was mir eine Frau erzählt hat, ist, dass man auf einem Boot ihren Sohn, sie hatte 4 Söhne, einen Sohn hat man erschossen und über Bord geworfen. Dann können Sie sich vorstellen, wie diese Frau bei mir in der Erstaufnahmeeinrichtung gelebt hat, nämlich jeden Abend mit Tavor. Ja, also die hat jeden Abend ihren Zusammenbruch gehabt, hat dieses Kind gesehen, war nicht mehr aus diesen Zuständen rauszulösen. Und bevor ich da irgendwas machen kann, musste ich erstmal notfallmäßig mit dem Benzodiazepin arbeiten, damit diese Frau erstmal ihre Angst und ihre Eingeschränktheit so beseitigen konnte, dass man ein Gespräch mit ihr führen konnte. Und das Nächste, was die gemacht hat, sie hatte einen Bruder noch in Afghanistan, der ist gestorben und sie ist sofort zurückgegangen. Also sie hat sich nicht um ihre eigene Behandlung wieder gekümmert, sondern hat gemerkt, Familie in Afghanistan ist alles ungewiss, ich will da helfen und gehe zurück. Und wir müssen diese Leute auch gehen lassen. Also bei all unserer Motiviertheit und bei unserem Enthusiasmus helfen zu wollen, wenn diese Leute das nicht wollen, haben wir keine Handhabe. Wenn die nicht mit uns in Beziehung treten wollen, weil wir momentan nicht die geeigneten Gesprächspartner sind, müssen wir die gehen lassen. Wenn Suizidalität vorhanden ist und wenn die Situation kippt, können Sie nach Thüringer Psych-KG einen Notarzt rufen und der wird eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik machen, erstmal über 24 Stunden, meistens mit dem sozialpsychiatrischen Dienst vor Ort, dass die akute Gefahr erstmal gebannt ist, man vielleicht doch noch irgendein Gespräch da reinbekommt und mal anbietet. Es kann aber auch sein, dass die Frau nach 24 Stunden wieder nach Hause geht. Und wenn die dann nicht weiter selbst- oder fremdgefährdend ist, müssen Sie sie gehen lassen. Können schon sagen, das hier ist die Klinik, man könnte sich hier wiedersehen, wir bieten Ihnen das an, dann wird die vielleicht wieder gehen, weil ja doch die 5 Kinder zu Hause warten und sie erstmal unabkömmlich ist. Sucht haben wir mehr bei den Männern gesehen, also sowas wie dann kommt der Anruf, Maria, komm bitte in die Cafeteria, da krampft jetzt jemand. Dann rennt man los mit seinem Erste-Hilfe-Koffer und denkt sich, Mai, sieht schon aus wie ein Krampfanfall, aber ist irgendwie ein komischer Krampfanfall und dann war es einfach eine Lyrika-Abhängigkeit. Diese Patienten, der hatte eigentlich eine Epilepsie, hat irgendwo in Griechenland von einem Arzt Lyrika, Pregabalin, ist eigentlich ein Schmerzmittel bei den Neurologen relativ verbreitet, blisterweise in die Hand gedrückt bekommen, hat irgendwann gemerkt, macht ja auch ganz fluffig und euphorisiert, hat dann immer mehr genommen und sich hochdosiert und irgendwann, als diese Blister alle waren und er nicht schnell genug Nachschub hatte, kollabierte er dann und krampfte. Und wir müssen dieses Suchtthema auch deshalb im Hinterkopf behalten, weil in Afghanistan und in diesen Ländern ist es teilweise verbreitet, dass man raucht, Cannabis. Ich bin ins Zimmer gegangen, da standen die Tupperdosen voll von dem Zeug. Wenn das irgendwer gemerkt hätte, es ist in Deutschland illegal. Sie müssen diese Leute darüber auch aufklären, weil wenn das gefunden wird von irgendeiner Behörde, wenn die irgendwann einen Führerschein haben, wenn dann Bluttest folgt, ist der Führerschein weg, den Führerschein wieder zu bekommen, das ist eine langjährige Angelegenheit. Und teuer. Genau. Benzodiazepine sind auch in Deutschland, also ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen wie Tavor. Früher war es Valium, die Frauen, es war früher diese Hausfrauendroge. Hat man gegen Angst, gegen Depressionen, gegen Schlafstörungen immer rausgegeben. Viele Hausärzte verschreiben das noch teilweise so, einfach mal so, wie über einen Ladentisch. Bin ich ein großer Gegner davon, aber auch das ist ein Problem, was wir immer wieder sehen, weil das auch Entzugskrämpfe macht und das ein richtig stationärer Medikamentenentzug ist. Ja? Es gibt so Schnelltests, da können Sie mit dem Urin auf 6 Substanzen oder mehr testen. Solche Sachen wie Badesalze, diese ganz neumodernen chemischen Drogen, werden Sie nicht nachweisen können. THC, Kokain, Heroin, diese Dinge werden Sie nachweisen können. Crystal, also Methamphetamin auch. Da haben Sie immer eine gute Handhabe, um erstmal so abzuklopfen, in welche Richtung geht es denn. Alkohol stellte sich insofern als problematisch dar. Man denkt ja immer, im Islam darf man gar nicht trinken. Ist aber nicht so. Also wir haben es trotzdem gesehen. Da wurden die Bier, bei uns an der EAE gibt es eine Pforte, da wurde kontrolliert, da wurden die Bierdosen weggenommen. Es wurden ganz wilde Möglichkeiten beschrieben, wie man den Alkohol jetzt in sich reinbekommt. Auch Alkoholentzugskrämpfe sind an der Tagesordnung. Vielleicht ist man das in dem Herkunftsland noch nicht so gewohnt, aber in Deutschland, wenn alles anders ist und man einmal gemerkt hat, wie schön entspannt der Alkohol ist, dann gewöhnen sich die Männer da auch mal ganz schnell an ihre Flasche Bier oder an ihre Dose Bier, auch immer noch im Hinterkopf behalten. Das ist der lebensgefährlichste Entzug. Das ist auch mit Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit und allem drum und dran verbunden. Kann man nicht ambulant behandeln. Das ist ein stationärer Aufenthalt in jedem Fall. Jetzt schauen wir noch ganz kurz weiter. Zu dieser ganzen, ich glaube, nachher ist auch noch ein Vortrag zum Thema Psychiatrie, posttraumatische Belastungsstörung, Workshop. Deshalb gehe ich jetzt da noch nicht weiter drauf ein oder sind Fragen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen, ich glaube, hier sind viele Erfahrungen, ich nehme das so ein bisschen wahr, teilen an den Dingen, die Sie gesehen haben, unserer ganzen Gruppe wertvolle Tipps mit auf den Weg geben?
Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu gehört. Ich hatte eine Gruppe für trans- und intergeschlechtliche Menschen. Und ich hatte den Paar Anna in Hagerin im letzten Jahr.
Schauen Sie mal.
Ja. Ich hatte letztes Jahr den Fall einer Irakerin, transsexuell, die im Irak hat zusehen müssen, wie ihre Eltern beim Bombenanschlag ums Leben gekommen sind, sich in der Familie geoutet hat als transsexuell, von einem Bruder zwei Schüsse in den Unterleib bekam. Sie hat überlebt, ist über Istanbul irgendwie nach Thüringen und nach Erfurt gekommen. Die Unterbringung spreche ich jetzt nicht drüber, die spottet jeder Beschreibung. Aber diese Person, die ist auch traumatisiert. Medizinische Hilfe braucht sie im Moment nicht, aber sie braucht dann ihre Medikamente. Sie hat in Istanbul von einer Ärztin schon die ersten antimännlichen Hormone und die weiblichen Hormone, also sprich Östrogene, bekommen. Und die sollte man ja dann auch ununterbrochen nehmen. Sind das auch Medikamente, wo ich dann hingehen kann und sagen soll, der Mensch braucht das? Oder sagen denn die Krankenkassen, Transsexualität kennen wir nicht?
In Deutschland gestalten sich alle Dinge immer relativ schwierig, die nicht so in diesem Gesetzestext dargelegt sind. Und ich glaube, das ist so eine Nische. Mit Transgender hat fast keine Ahnung, aber ich denke zum Beispiel in München gibt es Zentren, wo umoperiert wird, dass wenn man versucht eine Infrastruktur aufzubauen, dass man in die Großstädte geht. Man könnte es sicherlich mit einem Gynäkologen besprechen, dass hier eine geschlechtsangleichende Operation schon vorgenommen gewesen? Noch nicht. Es geht zum Teil ja auch über die Antibabypille, glaube ich, dass man gewissen, das kann sicherlich so verschrieben werden, wobei es schwierig wird, wenn in der Identity Card ein männlicher Name drin steht, warum soll ich einem Mann pro forma diese Hormone verschreiben? Ich glaube, das sind die Dinge, an denen das scheitert. Nicht, dass wir das gerne organisieren würden und dass die Notwendigkeit da erkannt wird, sondern eher an diesen Formalitäten. Aber ja.
Das ist keine Antibabypille, ja. Das sind die Östrogene, also das Estrifam oder Estradiol, was die Damen in den Wechseljahren bekommen.
Ja. Aber damit ist es primär ein Medikament, was einer Frau zugeordnet ist, eine Frau verschrieben bekommt, und dann wird es schwierig, es zu begründen, wenn ein Mann das bekäme.
Nur kurz, ich denke, während des Asylbewerberleistungsgesetzes ohne Karte hat man da vermutlich fast keine Chancen nach den 15 Monaten und man angeglichen ist an das normale Gesundheitssystem, kann es sicherlich gut begründet werden, aber vorher hat man sicherlich einen enormen Begründungsaufwand.
Ja, ich hatte das Problem, ich bin mit ihr, von Pontius nach Pilatus gelaufen, habe es zum Schluss geschafft, dass sie auch eine eigene Wohnung bekam. Leider ist sie dann, oder für sie zum Glück, ist sie dann zu ihrem Freund nach Holland gezogen, wo sie hin wollte. Der hat sie hier abgeholt und sie ist ganz glücklich.
Also ich glaube, wir haben jetzt schon so verschiedene Gesichtspunkte auch erarbeitet, wo es für die Menschen mit Migrationshintergrund schwierig wird. Die scheitern an unserem System. Und ich glaube, das ist auch meine persönliche Meinung, dass die Gruppe, die es besonders gut gelingen wird zu integrieren, die Frauen sind. Die Frauen erziehen die Kinder, die Frauen netzwerken sowieso die ganze Zeit mit Freunden, die telefonieren, die gehen übers Internet, die treffen sich auf dem Kaffee. Hier sollten wir auch ansetzen. Das ist die Besonderheit auch der Frau. Was ich von meinen Daten her sagen kann, die Integration der Frau wird ab einem bestimmten Level dahingehend schwierig. Schulausbildung bei Männern und Frauen ist in etwa gleich. Die Berufsausbildung später, das wird das Problem, weil die Frauen es dort eher gewöhnt sind, zu Hause zu bleiben, wenn die Kinder bekommen haben. Die haben dann vielleicht mit der Uni angefangen, haben dann aber abgebrochen und nicht fertig gemacht. Also hier auch nochmal im Hinterkopf haben, wenn ich eine Frau fördern will, gucken, kann die gut lesen und schreiben, und dann muss ich da vielleicht ein bisschen anders noch rangehen, als wenn ich einen jungen Mann hatte, der einfach von nach dem 18. Lebensjahr ganz normal auf die Uni gehen konnte und durchziehen konnte. Ich habe hier nochmal ein Bild, es ist zwar ein Mann, der dargestellt ist, und zwar ist es Vincent van Gogh, das ist zum Thema Depressionen eigentlich überall immer zu finden. Die Frauen tragen auch ihre depressiven Männer. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann puffern die das zu Hause alles ab. Die kriegen die Stimmungsschwankungen mit, auch die Frau kann depressiv sein. Aber vielleicht braucht es in der Anfangsphase auch ganz, ganz viel Unterstützung, sowas wie eine Familienhilfe, die mit reingeht, die sagt, okay, da ist die Schule, da ist der Kindergarten, da sind die Bushaltestellen, das und das muss jetzt erstmal geregelt werden, und oder die Hausaufgaben, all diese Dinge. Sie können sich auch vorstellen, wie beschämend das vielleicht ist, wenn ich jetzt der Sprache Sprache nicht mächtig bin, mein Kind ist in der Schule, ich soll dem ja helfen bei den Hausaufgaben und ich kann das jetzt aber gar nicht. Da wird die nicht kommen und sagen, tut mir leid, ich kann das nicht. Und wir haben bei uns auch immer Deutschunterricht gemacht und Unterricht gemacht und die Frauen waren teilweise pfiffiger und schneller, haben sich aber nicht getraut, so schnell zu antworten, weil der Mann daneben saß. Also vielleicht ist es ganz sinnvoll, diese Klassen auch zu trennen. Aber da geht was und da sollten wir auch angreifen. Bei den Kindern noch mal ganz kurz, ich weiß eigentlich, das Thema ist jetzt die Frauen, aber wir haben halt ganz, ganz viele Kinder auch mit bei gehabt, die typischen Kinderkrankheiten. Ich habe vorhin schon gesagt, neue Umgebung, vielleicht ist Mama oder Papa gestorben oder die Familie ist in einem Heimatland verblieben, dann kommt das über die Somatisierung, über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, nicht mehr essen, ich möchte im Bett bleiben. Dann Schokoladen, Gummibärchen, Salzstangentests, dann wissen sie, auf welcher Seite sie spielen. Läuse und Würmer, ganz normal, wie bei unseren Kindern, wenn die aus dem Kindergarten kommen, auch. Geht man in die Apotheke, holt sich das Zeug, schmiert es auf den Kopf, lässt sie in der Nacht mit schlafen, ist alles gut. Dann immer Spielverletzungen, Abschürfungen, ganz normal wie bei unseren Kindern auch. Und bitte, wenn jetzt jemand, ich glaube nicht, dass jetzt in dem Raum jemand sagen könnte, Hepatitis, HIV und so weiter und so fort. Ich habe getestet, es ist Utopie. Ja, also genauso, wir können das Kind, das eine blutende Verletzung hat oder irgendjemand anders, genauso helfen. Wir werden uns jetzt nicht gleich mit irgendeiner wilden Krankheit anstecken. Die wilden Krankheiten sind bei der Flüchtlingswelle nicht alle mitgekommen. Die sind irgendwo anders geblieben. Was wir noch hatten, war das Thema minderjährige verheiratete Mädchen. Wir haben ein Mädchen gehabt, das kam aus Afghanistan, wurde im Alter von 9 Jahren verheiratet, war dann mit ihrem Ehemann bei uns und lag im Kreißsaal mit 13 Jahren und hat entbunden. Die Chefärztin der Gynäkologie rief mich ganz aufgeregt an, was mache ich jetzt, soll ich das Jugendamt holen und die hier in Obhut nehmen lassen? Da habe ich gesagt, können Sie gerne machen, dann haben Sie 100 Leute aus der ERE dastehen, dann müssen Sie damit umgehen. Bei diesen sehr jungen Müttern haben wir auch gesehen, zum einen die Windeln, die kriegen ja jetzt auch nicht unbegrenzt Windeln, um die Kinder immer trocken zu legen. Die Babys hatten einfach offene Popos. Die wussten nicht, vielleicht alle 2 bis 3 Stunden Windelwechsel, Penatencreme oder die hatten die Cremes nicht. Die muss man gut anleiten, muss man vielleicht eine Hebamme organisieren, die dann auch mit hingeht. Oder auch das mit, wenn nicht gestillt wird, mit den Fläschchen, die kann man nicht gleich wegwerfen, die bereitet man wieder auf. Es gibt verschiedene Säuglingsnahrungen, ja, mit Altersgruppen. Das muss man den Leuten aber auch erklären, die finden das nicht einfach so, wenn sie mal in den Supermarkt gehen und das sich zusammensuchen. Die Impfungen hatte ich vorhin schon angesprochen, die ganzen Impfkalender upgraden oder nochmal nachimpfen, dass man auf der sicheren Seite ist. Und Mangelanämien, also Mangelernährung und Anämien auch nochmal einfach vielleicht beim Hausarzt irgendwann abchecken lassen und im Verlauf auch. Hier ist nochmal ein Bild von so einer, aber sehr, sehr ausgeprägten Windeldermatitis. Das ist so eine Pobacke von einem kleinen Kind, schon mit Blasenbildungen. Wir haben das dann auch ganz einfach so gemacht. Wir haben so wasserfeste Unterlagen mitgegeben, haben gesagt, Windel runter, Kind mal. Das, wir hatten Kinderbettchen, die Unterlage ins Bett, Kind mit nacktem Popo oder vielleicht gerade mal ein bisschen Penaten, eine Nacht schlafen lassen, immer Luft dran. Ja, ja, ich soll schneller machen. Das ist das letzte Bild. Das ist Angela Merkel und das Baby hieß wirklich so. Sie sehen hier die ID-Card, das sind ja vom BAMF diese Unterlagen, die die bekommen hat. Der Vorname ist Angela Merkel, der Nachname ist Al-Ali, geboren am 24.11.2015 bei uns. Mit einem beherzten Lächeln und ganz in Rosa entlasse ich Sie jetzt in die weiteren Workshops. Vielen, vielen Dank.